Guten Morgen endlich. Diese Vorlesung ist anrechend beim Masterstudium Philosophie heißt Gedächtnis, ist anrechend beim Masterstudium Philosophie in den Modulen M1, der heißt Geist, Welt, Sprache, und M3.A, Erkenntnistheorie, Wissenschaftsphilosophie, Technik und Medienphilosophie. Masterstudium heißt, die Vorlesung ist nicht für Studienanfänger vorgesehen, macht aber keine speziellen Voraussetzungen. Der Punkt ist einfach der, dass ich mir die Freiheit nehme, bestimmte Sachen nicht zu erklären. Es ist so etwas Ähnliches wie eine Überblicksvorlesung. Aha, ich stehe mir da. So. So was Ähnliches wie eine Überblicksvorlesung. Ein sehr vielfältiges Thema. Es geht mir nicht darum, eine bestimmte Theorie über das Gedächtnis aufzustellen oder zu verteidigen oder auch nur zu skizzieren. Und es geht mir auch nicht um eine wirklich detaillierte Aufarbeitung von bestimmten anderen vorliegenden Theorien oder Argumenten, sondern mein Ziel ist eigentlich eher, dass Sie am Ende des Semesters einigermaßen sehen können, was die verschiedenen Perspektiven sind, in denen Gedächtnis ein philosophisch faszinierendes Thema darstellt, dass Sie die sehr verschiedenen Zugangsweisen kennenlernen, die es da gibt, und natürlich auch, dass Sie gewisse Zusammenhänge erkennen können, die nicht für jedermann auf der Hand liegen gleich. Es handelt sich um eine Vorlesung mit einem L dabei, Lektüre. Die Lehrveranstaltung ist 5 ECTS wert, weil zum Prüfungsstoff außerdem, was ich Ihnen hier erzähle, auch der Inhalt der verpflichtenden zusätzlichen Lektüre gehört. Die Liste der entsprechenden Texte und auch die Texte selbst finden Sie auf der Moodle-Seite, die wir dazu eingerichtet haben. Manches davon werde ich zumindest teilweise, manches auch ein bisschen intensiver, selber in der Vorlesung behandeln, aber bestimmt nicht alles. Und Sie müssen sich diese Inhalte selbst erarbeiten. Diese zusätzlichen Texte sind allerdings ein sehr, sehr mäßiges Pensum. Diesmal darf ich Ihnen meine große Rechnung, vorführen, die den Arbeitsaufwand betrifft, der von Ihnen erwartet wird. Ein ECTS, wie Sie alle wissen sollten, sind 25 reale Arbeitsstunden. Also bei 5 ECTS macht das 125 reale Arbeitsstunden aus. Wenn wir sagen, wir haben 15 Wochen hier in diesem Semester, sind das ziemlich genau 8 Stunden pro Woche. Von diesen 8 Stunden ziehen Sie jetzt die 1,5 Stunden ab, die Sie hier sitzen und ruhig mir zuhören können. Und dann sehen Sie, dass noch immer mehr als 6 Stunden bleiben, die Sie pro Woche für die Auseinandersetzung mit dem, was ich Ihnen erzähle, aufwenden müssten. Ich verwende keines von diesen Überwachungstools, mit denen man feststellen kann, ob sie das auch wirklich tun. Und die Sache ist einfach die, ich tue so, als würden sie sich ein bisschen damit beschäftigen, nachbearbeiten und so weiter. Ich mache schon immer wieder so kleine Wiederholungen, aber oft nur punktuell und so. Also sie sollten schon sich noch mal durch den Kopf gehen lassen oder eben anhören. Es gibt ein Tutorium, das Frau Sergi betreut. Da rate ich Ihnen sehr, hinzugehen. Da werden Sie sicher viel davon haben. So wie ich das sehe, hat das im Großen und Ganzen 4 Ziele. Also eben zum Beispiel diese Nachbearbeitung von Themen, die in der Vorlesung vorgekommen sind. Die selbstständige Auseinandersetzung mit dieser zusätzlichen Lektüre, dabei ein bisschen zu helfen, eventuell auch was zu vertiefen, drittens und viertens eben effektiv auch ein bisschen Prüfungsvorbereitung. Der Stil der Vorlesung ist leicht zu charakterisieren. Wer hier redet, das bin ich. Was nicht heißen soll, dass Sie nicht auch etwas fragen können. Sie sollen was fragen Und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen auf Fragen eingehen, aber ich wehre auch immer wieder Fragen ab. Aus den verschiedensten Gründen, Zeitmangel, zu speziell, weil ich es nicht weiß, weil es später kommt oder sowas. Und es ist, das soll Sie nicht hindern, wenn ich sage, ich kann auf diese Frage nicht antworten, ich will nicht darauf antworten, dann ist das nicht eine Aussage über die Qualifikation der Frage oder so, sondern aus irgendeinem Grund geht es nicht, aber man soll es probieren. Wenn man glaubt, dass es wichtig ist, was zu klären, dann fragen Sie. Ich mache von jeder Vorlesung eine Tonaufnahme. Die werden veröffentlicht. Primär der erste Ort, an dem ich das lade ins Netz, ist die Audiothek. Dort finden Sie das dann immer. Ich lade es aber zusätzlich auch auf meiner eigenen Homepage. Da habe ich eine Seite, die heißt nicht MEM 18, sondern MEM PHP. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht korrigiert habe. Aber wenn Sie auf meine Homepage Richard Heinrich gehen, dann finden Sie dort auch hin. Da steht aktuelle Lehrveranstaltungen und so, und dann finden Sie es auch. Und auf der Moodle-Seite ist es auch. Also es gibt drei Orte, wo Sie diese Mitschnitte finden können. Ich werde dann im Lauf des Semesters versuchen, auf meiner eigenen Homepage auch zusätzliche Literaturangaben zu machen, zu den Dingen, über die ich faktisch rede, oder zu Dingen, die man sonst noch mit Nutzen zum Thema lesen könnte. Aber da gibt es eben einen Schnitt zwischen dieser zusätzlich verpflichtenden Literatur, das sind so vier Sachen, und dem, was ich halt sage, was man sonst noch lesen kann. Die Prüfung zu dieser Vorlesung ist mündlich. Der erste Termin ist am Semesterende, am 27.06. Und wahrscheinlich mache ich es dann so wie bisher meistens, dass man im Laufe des folgenden Semesters bis zum Ende des folgenden Semesters dann in meiner Sprechstunde sich anmelden kann. Jetzt bin ich mit den ganz formalen Sachen am Ende. Irgendwelche Fragen? Noch eine Sache, wenn Sie was fragen wollen, dann ist es so, dass entweder wir verzichten von vornherein drauf, dass Sie da auf diesem Mitschnitt sind, oder Sie brüllen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Wir haben kein so ein, das wäre ein Overkill, das so ein Herumgebemikrofon zu verwenden. Soweit alles in Ordnung? Ja. Wollen Sie noch etwas sagen, Frau Sörgi? Also dann wäre ich jetzt mal zunächst eine Zeit lang, was ich ja auch eigentlich immer mache, so ein bisschen Blabla von mir geben, einfach so Einfälle, die man so aus dem Nichts heraus oder aus dem Blauen zu der ganzen Frage haben kann. Und vielleicht komme ich dann dazu, dass ich mit einem ersten Thema auch beginne. Also, was ist ein Gedächtnis oder was ist das Gedächtnis, wenn man das so formuliert, ist ein kleiner Unterschied natürlich. Ich greife ein paar Szenarien heraus, wo man von Gedächtnis sprechen kann. Da werden auch Fälle mit einbezogen jetzt, bei diesem ersten auf den Busch klopfen, wo andere Wörter vielleicht näher liegen. Also da beschreibe ich Ihnen das eine oder andere Szenario, wo man sich denkt, aha, ich würde das gar nicht Gedächtnis, sondern ich hätte da ein anderes Wort auch, wie Erinnerung, Andenken, Gedenken und so weiter. Das soll uns weiter nicht kümmern, es handelt sich nur darum, einmal ohne theoretische Ansprüche ein paar von den vielen Richtungen zu sehen, die sehr divergierend eingeschlagen werden können, ausgehend von dem Stichwort Gedächtnis. Also interessant ist zum Beispiel mal ein Kontext, wo man Gedächtnis einfach kaufen kann. So ein Fall sind die RAM-Chips für den Computer. Readily Accessible Memory Chips. Ich kann mich noch gut erinnern an den ersten Mac, den ich gehabt habe. Das war ein Mac Plus, allererste Generation mit 1 Megabyte. Memory. Das war die Zeit, also nicht mit diesen größeren Gummidisketten, so, sondern die kleinen Disketten mit 27 Kilobyte. Wenn Sie heute abfragen online, was Ihnen für externe Festplatten angeboten werden, dann haben Sie schon Mühe, eine zu finden, die weniger als 1 Terabyte hat. Also der Computer war super, begeisternd. Andererseits ist man da doch relativ schnell an den Punkt gekommen, wo er langsam geworden ist. Und da war es für mich ein wichtiger Moment, wo ein Freund mir gesagt hat, du, das ist doch eigentlich kein Problem, Memory kann man kaufen. Und da habe ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf 4 Megabyte aufgerüstet mit solchen SIM-Chips. Also da ist Gedächtnis ein Objekt mit einem bestimmten Preis. Und man steckt es rein und jetzt hat der Computer wirklich mehr Memory. Was das ganz genau ist, wovon er jetzt mehr hat, da sprechen wir vielleicht nochmal drüber heute. Ein völlig anderes und mindestens genauso wichtiges Szenario für unser Interesse am Gedächtnis sind Gedenkstätten, Tafeln an Grabsteinen, dem Andenken an. Das ist was, das kann auch auf der dritten Seite eines Buches stehen, nach Titel und Verlag, auf der dritten Seite meistens dem Andenken an. Man könnte auch sagen, Erinnerung in Stein. Oder dieser Stein wird immer an ihn erinnern, an sein zartes Wesen. Aber denken Sie auch an was Größeres, was mit mehr Aufwand und Anspruch realisiert wird, das Mémorial de Verdun oder das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Das sind Städten, physisch begehbare Städten, die in einem ganz eminenten Sinn etwas mit der Bildung von Gedächtnis zu tun haben. Und die Auseinandersetzung, die um so ein Mal oder so eine Stätte oft geführt wird, ist sehr, sehr lehrreich. Und mir scheint vor allem auch, dass die Verschiedenheit der Gestaltung solcher Stätten, also diese Auseinandersetzungen sind alles andere als sinnlos, dass die Verschiedenheit der Gestaltung solcher Stätten auch tatsächlich verschiedene Aspekte, verschiedene Bestimmungen von Gedächtnisbildung reflektieren kann. Auf diese Sache werde ich im Verlauf der Vorlesung nicht mehr eingehen. Das ist nicht meine Kompetenz, aber ein extrem interessantes Thema. Es gibt aber einen besonderen Aspekt in dem Zusammenhang, auf den wir aus anderen Bezügen vielleicht doch noch einmal kommen werden. Und das ist die Verknüpfung von Gedächtnis und Identität. Diese Verbindung stellt sich, wenn wir von den Gedenkstätten ausgehen, natürlich vor allem her über die Stützung nationaler Identitäten durch historische Erinnerung und Denkmäler. Aber es ist völlig klar, dass Identität und Gedächtnis auch in hochabstrakten, theoretisch-philosophischen Kontexten, insbesondere in erkenntnistheoretischen Kontexten, ganz eng verknüpft sind. Also da komme ich vielleicht nochmal auf so, also zum, ein Beispiel, wo das besonders klar herausgearbeitet werden kann, ist die Philosophie von Kant. Das sind ganz, ganz abstrakte Zusammenhänge, wo man sieht, wie Gedächtnis und Identität nicht voneinander getrennt werden können. Nochmal was anderes, in dem man auch einen zusätzlichen Bezug noch kennenlernen kann, sind Feste. Alle möglichen Arten von profanen, religiösen, zyklischen, aber auch einmaligen Festlichkeiten. Nicht alle Feste sind Erinnerungsfeste, aber sehr viele sind das. Und viele Feste wären in ihrem Sinn unverständlich, ohne diesen Bezug auf Erinnerung. Ein Fest wie Ostern, das ist eine komplexe Sache, ist in seinem Erinnerungsgehalt oder in seiner Erinnerungsstruktur wirklich sehr, sehr komplex. Das ist einerseits ein Jahreszeitenfest, ein Fest, das Erinnerung stützt und damit zugleich in einer Kultur, in verschiedensten Bereichen einer Kultur Stabilität erzeugen kann. Das christliche Ostern, das speziell christliche Ostern, hat wieder einen anderen Zeitbezug, den man nur von diesem Gedanken der Erlösung her verstehen kann. Also da sieht man, vor allem bei den Festen, kann man eben diese bringe ich jetzt das erste Mal ins Spiel, diese Beziehung zwischen Gedächtnis und Zeit, ne, die sehr, eine sehr wichtige Sache ist. Habe ich da jetzt von meinen Seiten eine? Na, das kommt erst. So. Diesen Szenarien, die ich da bis jetzt angedeutet habe, ist gemeinsam, dass im Zentrum, ziemlich im Zentrum der Beschreibung, immer was Objektives, was äußerlich Fassbares steht. Also eben dieser Chip oder der Stein oder eine, wie sagt man, eine Prozession oder sowas, sowas, was man filmen kann auch. Ne? Natürlich will ich damit nicht gesagt haben, dass in irgendeinem Fall Gedächtnis auf ein solches Objekt, das da in der Beschreibung eine besondere Rolle spielt, reduziert werden könnte. Aber in allen diesen Fällen würde das Objekt eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielen, wenn man erklären möchte, was hier der Gedächtnisaspekt eigentlich ist. Jetzt ist aber auf der anderen Seite die allernaheliegendste und uns vertrauteste Weise, wie wir vom Gedächtnis sprechen, doch von der Art, dass sie ohne Erwähnung solcher Objekte auskommt und eben nur oder im Übermaß nur sogenannte subjektive oder innere Instanzen, Vorgänge, Kompetenzen ins Spiel bringt. Ich werde jetzt auch schon doch ein bisschen älter und mein Gedächtnis lässt nach. Strengen Sie Ihr Gedächtnis doch ein bisschen an, sagt die Ärztin zu mir, immer wenn ich schon wieder nicht weiß, wie die Pillen eigentlich heißen, die ich jeden Tag schluck, damit mein Gedächtnis besser bleibt. Und da geht es ja jetzt der Ärztin nicht nur darum, sozusagen zu erfahren, wie die Pillen heißen, das weiß sie wahrscheinlich eh selber. Und das ließe sich auch damit erledigen, dass ich es mir aufschreibe und den Zettel in die Brieftasche lege. Sondern da geht es ja, wenn sie sagt, strengen Sie doch Ihr Gedächtnis jetzt einmal ein bisschen an, da geht es ja auch darum, dass ich selbst es mir merken können sollte, ohne Zettel. Also dass etwas funktionstüchtig erhalten werden soll in mir, eben mein Gedächtnis in einem besonderen Sinn. Ich weiß es ja. Ich weiß, in Wahrheit ist es völlig unmöglich, dass ich nicht weiß, wie diese Pillen heißen. Ich habe die Schachtel jeden Tag in der Hand, aber ich kriege es einfach nicht heraus, dieses Wissen. Und dazu gehört der komplementäre Vorgang, zu diesem es aktivieren oder herausholen, gehört der komplementäre Vorgang des Einprägens. Ich präge meinem Gedächtnis das neue Passwort ein, weil ich keinen Zettel bei der Hand habe. Es gibt keine Garantie, dass der sogenannten, aber das ist schon eine sehr schwierige Sache in Wirklichkeit, der sogenannten Intensität der Einprägung, also wie sehr ich meine Augen zusammenkneife, die Hände zur Faust balle, in einen Gesamtkörperkrampf verfalle und so weiter. Also wie sehr der Intensität der Einprägung dann die Leichtigkeit beim Wiederhervorkramen proportional wäre, das kann man nicht sagen, aber komplementär sind diese beiden Aspekte. Also da, in diesen Fällen handelt es sich jedenfalls zunächst einmal ausdrücklich um innere Vorgänge, Agenturen, Kompetenzen. Aber da existieren auch die verschiedensten Aspekte. Da kann man eine ganze Menge verschiedene Fragen mobilisieren. Was heißt Einprägung? Zum Beispiel, um bei meiner vorigen Beschreibung was anzuhängen. Wie hängt die Einprägung, egal was sie jetzt dann genauer sein möge, mit anderen Aktivitäten, zum Beispiel Wahrnehmung, zusammen? Was bedeutet genau das Wort innen? Man ist da gleich verwiesen an bestimmte andere Agenturen, die versprechen, dass sie einem das erklären. Erkenntnistheorie, kognitive Psychologie. Jetzt mache ich ja mal auf einen anderen, auf zwei andere Dimensionen aufmerksam, in denen man hier differenzieren muss. Also von dem vielen, was man da fragen könnte. Zwei wähle ich aus. Zuerst weise ich darauf hin, dass es einen Unterschied macht beim Einprägen, ob das gleichsam von selber stattfindet oder absichtlich gesteuert. Ich habe also vorher den absichtlichen Fall erwähnt und beschrieben. Aber es ist klar, völlig klar, dass ich mir das Gesicht des Mannes, der mir vorgestern die Pistole auf die Brust gesetzt hat und von mir verlangt hat, dass ich ihm das große Lalula von Morgenstern fehlerfrei aufsage, ansonsten würde er mich erschießen. Es ist also völlig klar, dass ich mir das Gesicht diesem Mann auf ewig merken werde, auch ohne jede Absicht, auch ohne, dass ich was dazu tun muss. Aber im extremen Unterschied dazu, dass das von selber geht, ist es bei dem Gedicht ganz anders. Wenn Sie das Gedicht einmal gehört haben, das ist doch ein sehr, sehr weiter Weg, bis Sie es aufsagen können. Kennen Sie es alle? Das große Lalula von Morgenstern? Bitte?
Nicht auswendig.
Kroklo quafzi, semi memil, saio grontro, brafri blo, bifzi, bafzi, hulalemi, quasti, pasti bo, lalu, 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 la. Contra ruro miro mente, zasco ces rurü, ente pente laiolente che qua pufzi lü, lalu, 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 la. Simarar cos malzi bempu, silz und zankungrei, mario mardos, quempu lempu, siri, suri, sei. Lalu, 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 la. So, also wer sagt es jetzt auf? Aber wenn ich hingegangen wäre zu Ihnen und Ihnen die Pistole hinsetze und Sie hören die das Knacken von der Entsicherung und sagen Sie das lalu, la auf. Und egal, ob ich Sie dann wirklich erschieße oder nicht, Sie werden sich merken, wie ich da reingeschaut habe. Das wird man nicht vergessen. Das ist ein ganz, ganz fundamentaler Unterschied. Ja? Das ist ein ganz, ganz grundlegender und wichtiger, von mehreren grundlegenden und wichtigen Unterschieden in Bezug auf das Gedächtnis. Dieser Unterschied zwischen dem, was sich von selber einprägt, durch das Überwältigende eines Eindrucks, der kann auch emotional oder im Inneren stattfinden oder so, und das ist nicht dasselbe wie die Außen-Innen-Unterscheidung. Ja? Und dem, was man sozusagen absichtlich sich einprägt. Die Differenz zwischen der automatischen, von selbst funktionierenden und der absichtlichen Einprägung, die bildet die Basis für eine ganz, ganz bedeutende andere Unterschied. Ist nicht identisch damit, aber sie bildet die Basis für eine sehr bedeutende Unterscheidung auf unserem Gebiet, nämlich die Unterscheidung zwischen natürlichem und künstlichem Gedächtnis. Also es ist nicht das Gleiche, aber die Unterscheidung zwischen dem absichtlichen und dem von selbst funktionierenden Einprägen liegt der Unterscheidung zwischen natürlichem und künstlichem Gedächtnis zugrunde. Und sehr interessant ist, das werden Sie in einem späteren Stadium in diesem Semester sehen, dass die Strukturierung eines künstlichen Gedächtnisses im klassischen Sinn etwas ist, was wieder sehr, sehr stark mit äußeren Modellen, insbesondere mit architektonischen Modellen, operiert. Also das ist ja ein eigener Schwerpunkt, haben Sie auch in meiner Ankündigung in dem Vorlesungsverzeichnis lesen können, in der Vorlesung, die klassische Theorie des künstlichen Gedächtnisses. Es gibt nicht nur eine, aber also noch einmal, wo ich das sehe, den 18er müssen es da weglassen einfach. Also das ist diese Sache, das Absichtliche und das Unwillkürliche einbringen. Die andere Differenzierung, die von dem subjektiven Szenario von der Sache mit den Pillen nahegelegt wird, ist vielleicht noch fundamentaler. Das ist die Differenzierung zwischen einem Aspekt der Speicherung und einem Aspekt der Aktivität beim Gedächtnis. Ich habe ihm diese Pillengeschichte auch so erzählt, damit sie möglichst drastisch klar macht, dass in einem Sinn der Name der Pillen meinem Gedächtnis ganz sicher und fest einverleibt ist, nämlich im Sinn der Speicherung, dass er aber in einem anderen Sinn meinem Gedächtnis, wie man hier meistens sagt, meiner Erinnerung, nicht unbedingt zugänglich ist. In diesem zweiten Sinn, so sagt man, muss erst irgendetwas oder irgendjemand meine Erinnerung wecken, obwohl die Speicherung völlig außer Frage steht. Diese Unterscheidung zwischen der Speicherung und der Aktivität kann man auf verschiedene Weisen theoretisch zu fassen versuchen. Im Grund gibt es wahrscheinlich kaum eine Theorie des Gedächtnisses, wo das nicht ein zentrales Problem wäre. Vor allem in den nächsten paar Vorlesungen, in den ersten Vorlesungen, werden wir uns damit beschäftigen, zum Teil oder vor allem angeleitet von zwei klassischen Texten, im Prinzip von einem hauptsächlich, von dem wir da die Impulse nehmen wollen, von Augustinus. Natürlich ist es nicht schlecht, diese Unterscheidung auch terminologisch zu markieren. Normalerweise macht man das eben mit dem Begriffspaar von Gedächtnis, womit man dann den Speicher meint, und Erinnerung, womit man dann die Aktivität meint. Aber die Terminologie ist hier immer nur das Letzte oder das Hilfsmittel. Es nutzt ihnen nichts. Ne? Das wäre ein völlig falsches Verständnis der Sache, wenn sie glauben, damit dass sie es so nennen, haben sie schon was erklärt. Ne? Das ist nur sozusagen der Ausdruck des Willens, etwas zu erklären, das man terminologisch unterscheidet. Jetzt möchte ich da in diesem Zusammenhang eine Spezialfrage kurz anklopfen. Das ist noch immer nur so das Blabla. Ne? Eine spezielle Frage. Diese Unterscheidung zwischen Speicher und Aktivität spielt natürlich überhaupt nicht nur in dem subjektiven Kontext eine Rolle, sondern eine fundamentale Rolle auch zum Beispiel in der Grundkonzeption eines Personal Computer. Und da ist es dann interessant zu sehen, dass wenn diese beiden Unterscheidungen sich überkreuzen, nämlich die Unterscheidung subjektiv-objektiv und die Unterscheidung Speicher und Aktivität, dass dann ganz besondere Fragen auftauchen können. Wenn in meinem Gedächtnis etwas gespeichert ist, irgendein Inhalt, jetzt sagen wir es ganz egal, ob automatisch, von selber oder mit großen Mühen. Wenn in meinem Gedächtnis also etwas gespeichert ist, dann nehmen wir normalerweise an, dass auch die erinnernde Aktivität, die diesen gespeicherten Inhalt aktualisiert, meine Aktivität ist. Da muss man aber aufpassen. Normalerweise ist nämlich gerade die Auslösung dieser Aktivität oder der Auslöser dieser Aktivität oft gerade nicht in meiner Kontrolle. Irgendwas Zufälliges, was da passiert, ist die Ursache dafür, dass ich mich jetzt plötzlich wieder erinnere an den Namen von den Pillen oder sowas. Aber das meine ich jetzt nicht, das sehe ich jetzt nicht als das Problem, sondern was ich meine ist, auf jeden Fall, auch in diesem Fall von dem zufälligen Auslöser, bin ich es, der sich erinnert, der dann das aktualisiert, auch wenn der Anstoß von außen kommt. An die in meinem Gedächtnis gespeicherten Inhalte kann in einem gewissen Sinn nur ich selbst mich erinnern, ist man geneigt zu sagen. Ohne eine besondere Vorwarnung wäre es höchst seltsam, wenn ich im Gespräch zu jemandem anderen Folgendes sage, Anführungszeichen. Geh, schau, versuchen Sie sich doch einmal an meinen ersten Eindruck von dem Bahnhof in Basel im Jahre 1951 zu erinnern. Das wäre höchst eigenartig. Ne? Da wird der andere sagen, mach's selber. Ne? Wenn er ganz arg ist und ausgefuchst, sagt er, erinnere dich selbst. Trotzdem kann man sich prinzipiell vorstellen oder ausdenken, und es sind gar nicht so wenige, die sich sowas vorstellen oder ausdenken, dass jemand anderer sich solche von mir oder in mir gespeicherten Inhalte zugänglich macht. Also in vielen Science-Fiction-Szenarios kommt sowas vor. Und ein ganz tolles, im großen Stil ausgeführtes derartiges Gedankenexperiment hat der großartige englische Fernseh- und Drehbuchautor Dennis Potter in seinem letzten posthum ist das fertiggestellt worden, Projekt, dem Zweiteiler Cold Lazarus, realisiert. Das ist so eine, meistens in zwei Teilen präsentierte, in Wirklichkeit, glaube ich, vierteilige Miniserie. Die hat auch einen Vorgänger. Dann versteht man es besser, wenn man sich vorher etwas anschaut. Das heißt Karaoke. Da geht es um Cryonics. Sich einfrieren lassen. Geschwind, bevor man stirbt, und dann im geeigneten Moment, ein paar hundert Jahre später, vielleicht wieder aufwachen und schauen, was jetzt los ist in der Welt. Und da sieht man eben in diesem Film, das ist fürs Fernsehen eigentlich gemacht, da sieht man auf einem Screen erscheinen dann bei entsprechender chemischer Stimulation die Erinnerungen aus einem eingefrorenen Gehirn. Ja, da ist das Gehirn, das ist über verschiedene Apparaturen mit einem Screen verbunden. Dazwischen liegen die Möglichkeiten chemischer Stimulation. Das wird ein bisschen aufgetaut und entsprechend stimuliert. Und dann kann man sehen, woran sich dieses Gehirn erinnert. Aus dem Leben des Verblichenen. Angenommen, wir nehmen an so einer Vorführung teil. Würden wir dann sagen, dass es sich um unsere Erinnerungsaktivität handelt? Wir holen es raus. Wir sehen es, was da ist. Aber würden wir sagen, das ist unsere Erinnerungsaktivität? Eher nicht. Wir würden aber auch zögern zu sagen, dass der Tote, der eingefrorene Mensch, sich erinnert. Am ehesten würden wir vielleicht sagen, wir wollen da gar nicht so von Erinnerung im normalen Dings reden, wir wollen da einen neutraleren Ausdruck verwenden, wie zum Beispiel das Wort auslesen statt erinnern. Das Auslesen von Inhalten aus einem Gedächtnis. Und das rückt dann schon sehr, sehr nahe an die Situation heran, die in einer Rechenmaschine, in einem Computer vorliegt, wenn die Daten aus einem externen Medium, wie so einem Flash-Speicher, ausgelesen werden und in das RAM geladen werden. Wenn man sich so ein Szenario vergegenwärtigt, wie fiktiv das auch immer sein mag und wie unrealistisch, dann erhält man ein Motiv, nicht einen Zwang unbedingt, in den verschiedenen Begriffen von Erinnerung, die man haben könnte, einen zu präzisieren, der ein bisschen stärker ist, der ein bisschen mehr verlangt von Erinnerung, nämlich eine stärkere Einheit, eine Einheit einer gewissen Minimalstärke zwischen dem Aspekt des Speicherns und dem Aspekt des Erinnerns. In diesem Szenario, wo da aus diesem eingefrorenen Gehirn was herausgeholt wird, da kommt uns die Verbindung zwischen der Aktivität, die das jetzt aktualisiert, und dem, was da gespeichert ist, sozusagen zu locker vor in einer gewissen Weise. Wir wissen nicht genau, wem oder was sollen wir. Wir haben da verschiedene Arten von Aktivitäten. Natürlich ist es auch so, dass in dem Gehirn jetzt Aktivitäten, chemische Aktivitäten abzulaufen beginnen, ne, die vorher stillgestellt waren oder so. Aber wir wissen nicht genau, wo da das Richtige ist, dass wir sagen können, das ist die Aktivität, die das jetzt schlechthin aktualisiert und wem wir die zuordnen sollen. Und das kann ein Motiv sein, auch wenn wir das nur hypothetisch überlegen, zu sagen, genau genommen wollen wir für Erinnerung, wenn wir von Erinnerung sprechen, oder finden wir es interessant, dass der Paradefall der ist, wo eine Verbindung von einer bestimmten Enge, zumindest einer bestimmten Enge besteht zwischen der Aktivität des Erinnerns und dem Speicher. Aber was ist ein Kriterium, ein vernünftiges Kriterium für so eine Stärke dieser Einheit? Anders gesagt, gleich von oben her gefragt, so quasi, kommt da überhaupt irgendwas anderes in Frage als die Einheit eines erkennenden Subjekts ganz generell? Aber wer oder was ist ein erkennendes Subjekt? Das ist so ein Weg hier, der ganz, ganz wichtig ist, um in die echt sozusagen theoretisch-philosophischen, erkenntnistheoretischen Fragen zu kommen, von diesem auf dem Busch klopfen. Ne? Braucht man nicht immer sowas wie eine, egal wie man die jetzt anbietet, Vorstellung von einem integrierten, erkennenden Subjekt, um eine Vorstellung bilden zu können von der Dichte, mit der Erinnerungsaktivität und Speicherzustand sozusagen verbunden sein müssen, damit wir wirklich von Erinnern sprechen, damit wir sagen können, wir wollen wissen, wer sich erinnert, wenn wir von Erinnern sprechen. Das ist ja auch in der Frage des kollektiven Gedächtnisses oder der kollektiven Erinnerung, ist das ja der entscheidende Punkt. Die Theorie gibt es ja genau deswegen, oder die Anstrengungen, um das zu erklären, was das ist, ein kollektives Gedächtnis, die kommen ja genau daher, dass man wissen will, wie man die Wer-Frage hier zu beantworten hat, weil es nicht auf der Hand liegt. Das wirft natürlich ein ganz schönes Scheinwerferlicht zurück auf die Situation, von der wir glauben, dass sie völlig klar ist, nämlich die individuelle Erinnerung. Vielleicht sollten uns die Schwierigkeiten, die wir mit dem Begriff des kollektiven Gedächtnisses haben können, aufmerksam machen darauf, dass es auch nicht so völlig klar ist, wer es ist, der sich erinnert, wenn ich mich erinnere. Das wird von verschiedenen Theorien in verschiedener Weise behandelt. Jetzt mache ich eine Pause mit diesen unverbindlichen Gedanken oder höre mehr oder weniger auf damit. Zugunsten einer rückblickenden, so ein bisschen methodischen Bemerkung. Das kann natürlich alles jetzt mal verwirrend vorgekommen sein. Ich hoffe, es ist einfach weniger verwirrend als irgendwie anregend zu sehen, dass es sich da um ganz verschiedene Bereiche handelt. Die Vorlesung heißt Gedächtnis und im Grund haben wir dann doch alle auch eine sichere Vorstellung davon, worum es dabei geht. Und vielleicht sind solche Bemerkungen nur dazu da, Verwirrung zu stiften. Aber man könnte natürlich genauso gut das Umgekehrte sagen, nämlich dass durch das Machen solcher Unterscheidungen wir anfangen, Übersicht herzustellen in einer sehr komplexen Sache, die sich verbirgt hinter dem harmlosen Wort Gedächtnis. Es ist, glaube ich, aussichtslos, eine Theorie des Gedächtnisses zu suchen, die dieser Einfachheit und Harmlosigkeit gerecht würde, mit der jeder sagen kann, also jetzt kann ich mich immer schlechter erinnern, an Namen kann ich mich so schlecht erinnern, oder was jeder ab einem gewissen Alter sagt, ja, das ist wirklich sagenhaft, immer habe ich das gehört, aber nie vorstellen können, was das eigentlich heißt, dass das Kurzzeitgedächtnis so, ne? Und ich bin jetzt schon längst so weit, dass ich so kurzzeitig interessiert bin, aber das Kürzestzeitgedächtnis ist das Problem. Ne? Wir können nur Ansätze verfolgen, die jeweils bestimmte Aspekte ins Zentrum rücken. Also rhetorische Ansätze, neurophysiologische Ansätze, philosophische, erkenntnistheoretische Ansätze. Von denen natürlich viele entwickelt worden sind, viele Konzeptionen von ihren Autoren entwickelt worden sind, mit der Absicht, die eine Theorie vorzuschlagen, die besser ist als alle anderen. Aber das sollte uns nicht hindern, darüber nachzudenken, wie verschiedene Konzepte, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis sich gegenseitig ausschließen, letztlich doch jeweils bestimmte Aspekte erklären können, die man mit den anderen synthetisieren könnte. unser Verständnis so eines extrem komplexen Begriffes oder Sachverhaltes zu erhöhen, muss nicht heißen, dass man den Begriff sozusagen immer mehr herunterarbeitet, immer mehr simplifiziert und dann den komplexen Sachverhalt verschwinden lässt. Also so in der Art und Weise, wie sozusagen das vorbildliche Argument gegen diese Reduktion von Komplexität ist, dass das Goethe gegen Isaac Newton geführt hat in der Frage der Erklärung der Farben. Ne? Dass sozusagen da ein unglaublich komplexes Phänomen, was die Wahrnehmung oder überhaupt die Präsenz der Farben in unserer Welt eigentlich bedeutet, dann sozusagen auf ein ganz bestimmtes Experiment, das man in einer ganz bestimmten Weise ausführen muss. Und dann sieht man in dieser speziellen Situation, die vorher nie jemand hergestellt hat, etwas ganz Besonderes, was vorher nie wer gesehen hat. Und das soll dann das alles erklären. Also das war ja der Einspruch von Goethe dagegen, dass das unmöglich ist. Das mag zwar stimmen und sehr erhellend sein in einem bestimmten Zusammenhang, dieses Experiment von Newton, aber es kann es nicht erklären, was die Farbe als komplexes Phänomen eigentlich ist. Also es geht darum, dass man sieht, in welchen Richtungen können solche Reduktionen vorgenommen werden und dass man aber trotzdem im Auge behält, die Aufgabe zumindest des Versuchs einer Synthetisierung, einer Rekonstitution dessen, was das Komplexe war, was einen am Anfang interessiert hat. Die Verschiedenheit der Phänomene, die mit dem Wort Gedächtnis bezeichnet werden können. Also, ich würde eben sagen, so habe ich schon im Großen und Ganzen auf der Seite im Vorlesungsverzeichnis geschrieben, ein tentativer Plan für das Semester wäre, dass wir beginnen mit diesem 10. Buch aus den Confessiones des Augustinus. Davor sage ich noch ein bisschen, das wird der Hilfe, sage ich noch ein bisschen mehr über die Architektur eines Personal Computers. Aber das ist nur, das gehört zu dem Augustinus so quasi dazu. Dann sage ich was über Aristoteles. Bei Aristoteles in der Abhandlung über die Seele gibt es auch eine Theorie des Gedächtnisses. Da kommen bestimmte Aspekte dazu, manche also gegenüber dem Augustinus. Und dann sage ich auch noch ein bisschen was über Descartes. Das wird mir so am Rande nur als ein Beispiel dafür, wie man einen ganz großen und fundamentalen Einspruch gegen die Art von Theorie erheben kann, die Aristoteles aufgestellt hat. Und dann ein bisschen was über Neurowissenschaft des Gedächtnisses. Also ich möchte mich im Großen und Ganzen konzentrieren. Das ist nicht die allerneueste Sache, aber das ist sozusagen schon State of the Art auf das, was in dem wunderbaren Buch von dem Erik Kandel steht, In Search of Memory. Das ist ein Mann, der vor, weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, 20 Jahre oder mal für seine Forschungen auf dem Gebiet des Gedächtnisses den Nobelpreis bekommen hat. Und dann möchte ich gern, stellen wir vor, dass ich wieder zurückgehe auf Augustinus und von Augustinus eine Abzweigung in die andere Richtung, nämlich der Rhetorik, mache und diese Theorie des künstlichen Gedächtnisses, der Methode der Bilder und Plätze, da habe ich, glaube ich, den Text aus der Rhetorica ad Herennium, das ist ein Pseudo-Cicero-Text, auch bei der Pflichtlektüre dabei. Das müssen Sie so, aber da rede ich auch drüber. Also über das künstliche Gedächtnis und ein paar Richtungen, in die man da kommt. Und von dort dann kulturelles Gedächtnis. Also da gibt es so in der neueren, in den letzten Jahrzehnten die profiliertesten oder im deutschen Sprachraum vor allem sehr profilierte Autoren, das Ehepaar Aßmann, Jan und Aleida Aßmann, über kulturelles Gedächtnis. Aber Aßmann knüpft sehr, sehr stark auch an den Halbwachs. Aber vielleicht sage ich dann noch was über ein paar andere Autoren am Rande, so ein bisschen. Und dann möchte ich einen eigenen Punkt machen über Literatur. Da liegt es natürlich sehr, sehr nahe auf die Beziehung und auch die Differenzen ein bisschen einzugehen zwischen Henri Bergson und Marcel Proust. Also Bergson ist ja sowieso, also neben Augustinus würde ich sagen, ist Bergson der große klassische Autor auf dem Gebiet. Da könnte man noch ein paar andere und prinzipielle Sachen sagen. Also sowohl bei Bergson wie auch bei Proust ist es so, dass man es da ja mit ganz bestimmten Theorien des Gedächtnisses zu tun hat. Die stehen in einer gewissen Verwandtschaft zueinander, gibt aber auch wichtige Abweichungen. Eine andere Fragestellung, ein bisschen eine andere Fragestellung, wäre die nach dem prinzipiellen Zusammenhang zwischen Literatur und Gedächtnis. Sozusagen von der Seite her gefragt, inwiefern so etwas wie kulturelles Gedächtnis überhaupt ohne Literatur möglich wäre. Also da gibt es dann ganz bestimmte verschiedene Zusammenhänge. Also wenn man etwa denkt an die Loblyrik von Pindar, dann sieht man da einen Zusammenhang zwischen der Aufgabe der Erinnerung an bestimmte Ereignisse, also das Loblied auf den Sieger bei den Olympischen Spielen sowieso und sowieso, der da im Wagenrennen Erster geworden ist, obwohl alle geglaubt haben, er fliegt schon in der ersten Runde raus und so. Und dann, also bei dem Fest, da wird dann ein Gedicht vorgetragen. Und diese Gedichte, die stellen dann eine Beziehung her zwischen dem zyklischen Wiederkehren dieses sportlichen Ereignisses, dieser Olympischen Spiele, zwischen einem bestimmten Mythos, zwischen diesem konkreten einzelnen Menschen, der da gewonnen hat und so. Also das ist eine ganz interessante Sache. Da kann man sich fragen, welche Rolle spielt Literatur überhaupt? Dann zum Beispiel die besondere Literaturgattung der Geschichtsschreibung oder so. Wie differenziert sich die aus dem Erzählen von Mythen und so weiter? Das sind grundsätzlichere Fragen, die man noch da besprechen könnte. Wenn es irgendwie passt, am Schluss sich ausgeht, sage ich noch was zu ganz spezifischen einzelnen Zusammenhängen, die es in der Philosophie da gibt. Über Kant könnte man ganz wichtige Sachen sagen, über den Zusammenhang von Zeit, Erinnerung, Behalten und Identität. Aber eine Sache, die immer wieder sehr interessant ist, das ist ein bisschen was über Freud und über einen Text von Jacques Derrida, der auf Freud eingeht. Man könnte auch über den Wunderblock, speziell über den Wunderblock, da ein bisschen was sagen. Über die Spur, über die Erinnerungsspur. So. Das ist ein ganz, ganz interessantes eigenes Stückerl. Okay, das ist ungefähr mein Semesterplan. Ich hoffe, dass lässt sich einigermaßen so realisieren und hoffe natürlich auch, dass es Ihnen passt, dass Sie einverstanden sein werden. Ich sage Ihnen jetzt noch ein bisschen was auf den ersten Schwerpunkt hin, also auf den Augustinus hin, ein paar Gedanken. Also über diese Art von Rechenmaschinen, die wir heute alle benutzen. Also ich rede über den Personal Computer. Man kann sich bei solchen Rechenmaschinen im Prinzip natürlich auch andere Architekturen vorstellen. Also es gibt auch heute noch andere Architekturen für Großrechner, die nicht dieselbe sind wie die für einen Personal Computer. Aber ich gehe davon aus, von diesem Modell. Also eine Rechenmaschine und historisch einzuordnen in der langen Geschichte der Rechenmaschinen einerseits. Andererseits ist aber die Entwicklung des Personal Computers notwendigerweise einzuordnen in einer relativ unabhängigen Entwicklung von Technologien, die das Material und so weiter betreffen. So wie man heute sagt, die vorderste Front sind dieses, was man so nennt, Quantencomputer oder so. Nicht? Da geht es um, das sind die entscheidenden Erkenntnisse, die getroffen werden, liegen auf einem anderen Feld als dem klassischen Feld der Rechenmaschine. Aber es wird eine große Auswirkung, es hat immer wieder eine große Auswirkung für die Entwicklung der Rechenmaschinen, wenn auf so einem anderen Gebiet, wie der Quantenmechanik, dann entsprechende gezielte Fortschritte stattfinden. Mechanische Vorrichtungen für die Grundrechnungsarten gibt es schon sehr, sehr lang. Ich habe da vorher schon irrtümlich dieses eine Bild gezeigt. Da. Leibniz hat so eine Maschine für die Grundrechnungsarten entworfen. Walzen, Räder und so weiter. Diese Maschine ist nicht gebaut worden. Er hat also einen Entwurf für seine Rechenmaschine ausgearbeitet. Und diese Maschine konnte aber nicht gebaut werden. Also die handwerklich, das ist auch ein gutes Beispiel jetzt, nicht für das, was ich vorher gesagt habe. Es haben die handwerklichen Kompetenzen, die Möglichkeiten gefehlt, die technischen Voraussetzungen zu seiner Zeit diese Maschine zu realisieren. Das ist ein funktionierender Nachbau der Leibniz-Maschine, der im Jahr 1990 hergestellt worden ist. Das Bild habe ich aus der Wikipedia. Da stellt man auf gewissen, Rädern oder Scheiben einen Hebel auf eine Zahl, dreht dann an einer Kurbel, also irgendwo da stellt man was auf eine Zahl und dort stellt man was auf eine andere Zahl und dann stellt man noch ein paar andere Sachen ein, da klappt man was rauf und klappt woanders was runter und dann kurbelt man. Und irgendwo an einer Stelle, die man halt vorher gesagt kriegt, da steht dann irgendein Zeiger plötzlich auf der Zahl, die das Resultat ist. Eine ganz entscheidende Vorstufe für die modernen elektronischen Rechenmaschinen war eine von Charles Babbage in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte Maschine. Dort ist im Unterschied zu der Leibniz-Maschine der einzelne Rechenvorgang nicht so direkt mit einer Aktivität mit dem Kurbeln oder Drehen verbunden. Es gibt nicht diese eine kurbelnde Bewegung, mit der man sagt, jetzt rechne ich es aus. Mit diesen 5 Umdrehungen rechne ich jetzt aus, was 2 mal 3 ist. Sondern diese Babbage-Maschine wird von Lochkarten gesteuert, mehrere Lochkarten. Ja, das ist ganz interessant zu wissen, dass Lochkarten etwas sind, was es damals schon gegeben hat. Die hat er nicht erfunden für diese Sache, sondern Lochkarten waren in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts schon in Gebrauch zur Steuerung von Webstühlen. Babbage hat sich eine kontinuierliche Energiezufuhr vorgestellt auch schon, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? Also bei dieser Maschine wird die Energie eben durch das Kurbeln zugeführt und wenn man aufhört zu kurbeln, dann Pause, dann kurbeln wir wieder weiter oder so. Babbage hat dann eine Dampfmaschine zur Energiezufuhr für seine Rechenmaschine gedacht. Also das ist ein höherer Grad von Automatisierung. Die interessanteste Besonderheit an seiner Maschine ist das, was man ihre abstrakte Architektur nennen könnte. Die hat eine abstrakte Architektur, die nicht in demselben Sinn wie diese Maschine hier, ich kann Ihnen das natürlich jetzt nicht alles im Detail erklären, ich bin da auch kein Fachmann, aber man kann es, glaube ich, verstehen, die nicht in dem Sinn wie diese Maschine hier, bei dieser Maschine ist sozusagen die Architektur genau von dem Bild geprägt, das wir von den Grundrechnungsarten haben und von unserem Wissen über die Zahlenfolge. Die Babbage-Maschine hat eine abstraktere Architektur. Deren Architektur kann man auf einer etwas höheren, mindestens eine Stufe höheren Ebene unterscheiden. Nämlich, dort wird schon unterschieden zwischen dem eigentlichen Rechenwerk, zweitens einem Zahlenspeicher, drittens einer Steuereinheit und einem Programmspeicher. Teilweise entsprechen denen auch tatsächlich verschiedene Einschübe für verschiedene Lochkarten. Also nicht eine Lochkarte, sondern es sind mehrere Lochkarten, die da an diesen verschiedenen Agenturen sozusagen dann die entsprechenden Bewegungen auslösen. Wenn man die Leibniz-Maschine in Bewegung setzt, setzt man ein Rechenwerk in Bewegung und die Funktion der Steuerung und der Befehlsausgabe hat man selber schon vorher erledigt, indem man die Sachen so und so eingestellt hat. Die Babbage-Maschine hat diese Funktionen in sich eingebaut und hat neben dem Rechenwerk eben eine eigene Steuereinheit, Programm- und Befehlsspeicher. Natürlich muss sie dann auch einen vierten Teil, einen Zahlenspeicher, was man heute einen Datenspeicher nennt, haben. Das ist also im Grund eigentlich schon die moderne Architektur. Rechenwerk, Steuereinheit, Arbeitsspeicher und das Input-Output-System. Aber was uns interessiert, ist natürlich, dass diese Maschine jetzt so quasi einen eigenen Speicher hat, ein eigenes Gedächtnis. Und das scheint eine notwendige Bedingung dafür zu sein, dass sie, wie man so sagt, selbst rechnet, die Maschine. Wird man noch einmal sehen, wenn wir ein oder zwei Entwicklungsschritte weiter sind. Das sind zunächst jetzt wieder Schritte, also das sind Rechenmaschinen, das ist ein Fortschritt in der Entwicklung der Rechenmaschine. Und jetzt zwei oder drei Schritte in der Entwicklung der Technologie, der zugrunde liegenden Technologie. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts hat es die ersten elektrischen Rechenmaschinen gegeben. In den 50ern des 20. Jahrhunderts die ersten elektronischen mit Röhren. Und da kommt dann noch der Übergang zu Transistoren und dann die integrierte Schaltung und schließlich, wo wir da heute sind, im Großen und Ganzen die fotografische Übertragung der integrierten Schaltung auf die Siliziumscheiben. Die miniaturisierten Schaltungen auf den Chips. Also das sind sozusagen Fortschritte in der Siliziumtechnik und alles mögliche andere vorausgesetzt. Der entscheidende systematische Schritt, der allen diesen Entwicklungen sozusagen erst ihre Bedeutung gegeben hat, war eben die Idee von John von Neumann in den 40er Jahren, den Befehlsspeicher, also das Programm, in den Arbeitsspeicher zu integrieren. Den Befehlsspeicher, das Programm in den Daten- oder Zahlenspeicher zu integrieren. Und damit ist das erste Mal etwas möglich, was man konditionale Befehle nennen kann oder Schleifen. Die Maschine führt eine bestimmte Operation so lang aus, bis das Resultat eine bestimmte Bedingung erfüllt und geht dann von selbst zu einer anderen Operation über. Jetzt rechnet die Maschine in einem noch stärkeren Sinn selbst. Also wenn wir etwas, was man später vielleicht wieder in Frage stellen werden, wenn wir von einer naiven Unterscheidung zwischen Operation und Datum ausgehen, also zwischen einer Operation und dem Datum, auf dem diese Operation ausgeführt wird, dann besteht dieser entscheidende Schritt darin, dass beides in dem Gedächtnis der Maschine gespeichert ist. Das heißt nicht, dass keine weiteren Fragen oder Probleme mehr bestehen hinsichtlich des Unterschiedes zwischen der Operation und dem Datum. Also da hat man dann noch einmal diese Architektur, Rechenwerk, Arbeitsspeicher, der sowohl Daten als auch Befehle speichert. und ein Steuerwerk, das die Kooperation zwischen beiden regelt. Das Steuerwerk übermittelt dem Rechenwerk die Daten aus dem Arbeitsspeicher, die für die Abarbeitung eines Befehls benötigt werden, und wenn er abgearbeitet ist, den nächsten Befehl. Also da brauchen dann natürlich noch, wenn man sich das anschaut, dann sieht man relativ bald, dass man, damit so ein Werk auch wirklich funktioniert, man noch zwei weitere Sachen braucht. Nämlich, was man braucht, ist ein Kommunikationssystem. Wie ich habe gesagt, der Steuereinheit übermittelt dem Rechenwerk Daten. Was heißt da übermitteln? Also es muss außer diesen Instanzen muss es noch was geben, was sozusagen die Autobahn ist, auf der das hin und her wird, das Bussystem heißt das. Und dann, was es natürlich noch geben muss, ist das Input-Output-System. Die Maschine soll ja ihr Resultat auch darstellen können. Das soll ja nicht nur von einem Zustand in einen anderen Zustand überwechseln können, sondern die soll ihr Resultat als Resultat darstellen können. Also wir müssen das in irgendeiner Weise, wie genau, das ist letztlich wurscht. Wir sehen beim PC, sehen wir immer einen Screen, wo wir etwas sehen können. Aber das ist im Grunde egal, ich muss es in irgendeiner Weise darstellen können. Sie soll nicht nur ihren Zustand in einer gewissen regelmäßigen Weise ändern, sondern davon Mitteilung machen können. Das ist das Input-Output-System, die Kommunikation nach außen, das ist, und das Bussystem ist die interne Kommunikation. Und hinsichtlich dieser Architektur kann man sich also jetzt fragen, an welcher Stelle spielt hier Gedächtnis eine Rolle? Wo und an welchen, vielleicht auch im Plural, Stellen kann man hier von Gedächtnis sprechen? Da gibt es natürlich jetzt eine ganze Menge verschiedene Zusammenhänge. Jede Benutzerin jeder Novize in der Benutzung eines Computers wird als eine der ersten Sachen damit vertraut gemacht, dass nicht gespeichertes verloren gehen kann. Die Harddisk oder dieser Flash-Speicher, den man benutzt, ist nicht die einzige Instanz, an der Gedächtnis eine Rolle spielt. Es gibt eine ganze Menge, was verloren gehen kann durch einen blöden Hieb auf die Tasten. Und das muss ja vorher auch wo gewesen sein. Man sagt, wenn du es nicht speicherst, kann es verloren gehen. Und wenn jetzt der Fall eintritt, dass es verloren geht, weil es nicht gespeichert war, dann war es aber vorher ja auch irgendwo, wo es verloren gegangen ist. Verstehen Sie? Das bringt einen zwangsläufig auf die Unterscheidung verschiedener Gedächtnisse. Ist gar nicht so einfach. Ne? Das RAM, das Readily Accessible Memory, das kann auch, das ist natürlich was relativ Modernes, das ist nicht gleich bei den ersten Personal Computern so gewesen, aber das kann auch so funktionieren, dass es einen leeren Speicherplatz auf der Harddisk benutzt, auslagert. Und die Inhalte gehen dann trotzdem verloren. Also die Harddisk ist nicht nur der so quasi externe Speicher, in dem etwas gesichert ist, sondern der leere Platz, der auf der Harddisk ist, der kann sozusagen von dem Arbeitsspeicher benutzt werden. Und was da benutzt wird, das geht aber dann verloren. Also das ist nicht nur eine physische Trennung, wenn wir sagen, woanders ist das gespeichert, sondern das ist auch eine virtuelle Unterscheidung. Der Arbeitsspeicher ist das schnell Greifbare. Also das ist jetzt wird es für uns interessanter. Arbeitsspeicher im Unterschied zu der Festplatte oder so, das ist das schnell Greifbare. Wenn ich 3 und 5 addiere, dann ist es sehr, sehr wichtig, darum habe ich vorher von Kürzestzeitgedächtnis gesprochen, dass ich in meinem Bewusstsein, wenn ich den 5er aufrufe, nicht schon wieder vergessen habe, was die erste Zahl war. Ja? Also wenn ich zu 3, 5, dazuzählen will. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass ich, wenn ich jetzt dazu ansetze, den Fünfer dazuzuzählen, der Dreier nicht schon wieder davon geflutscht ist. Den muss ich auch dabei haben. Natürlich ist es genauso wichtig, und das weist jetzt auf diese von Neumann-Sache hin, dass ich nicht vergessen habe, was eine Addition ist. Ja? Also ich habe sozusagen drei Sachen, ich habe den Dreier, ich habe den Fünfer und ich muss wissen, was eine Addition ist. Und die muss ich zugleich haben, damit ich die Addition, verstehen Sie? Das heißt readily accessible. Das Problem kann man nicht dadurch lösen, dass man sagt, nein, ich muss ja den Dreier gar nicht, ich könnte ja auf einen Zettel aufgeschrieben haben. Das löst das Problem eben genau nicht, ne? Weil dann müsst ihr ja wissen, wo der Zettel ist. Dann habe ich nur, dann habe ich nur die eine Adresse sozusagen durch eine andere Adresse ersetzt. Irgendwo muss es eine Instanz geben, wo das alles zugleich ist. Das ist der Arbeitsspeicher. Also das ist ein Aspekt der Trennung von Speicherung im Sinne der Lagerung auf der einen Seite und Aktivität auf der anderen Seite. Oder man kann es sich so vorstellen. Man kann es sich so vorstellen. Man hat in dieser Trennung von Memory im eigentlichen Sinn und dem Arbeitsspeicher, den kann man, hat auch wahrscheinlich noch andere Aspekte, aber kann man auch so verstehen, dass hier die Unterscheidung von Speicher und von Aktivität eine Rolle spielt. Aber in der Aktivität selber ist auch was Gedächtnisartiges drinnen, diese Integration, es nicht vergessen haben. Das Präsente, was mir präsent sein muss, wenn ich 3 und 5 zusammenzähle, das Präsenz heißt ja Präsenz in Bezug auf die gestellte Rechenaufgabe, die durch das Programm, also durch eine bestimmte Aktivität definiert ist. Sonst würde der Begriff der Präsenz oder der schnellen Zugänglichkeit seinen Witz verlieren. Weil irgendwie ist alles präsent, dort wo sie ist. Verstehen Sie? Irgendwie ist ja alles irgendwo und ist dort, wo sie ist, präsent. Aber hier geht es darum, dass es an einer bestimmten Stelle in Bezug auf eine bestimmte Rechenaufgabe zugleich präsent ist. Das ist eine Fragestellung, die Sie fast eins zu eins übersetzen können in die Überlegungen von Kant in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft in der transzendentalen Deduktion. Können wir auch Synthesis der Reproduktion oder so nennt er das, da können wir dann eventuell auch mal besprechen. Also der Unterschied, ne? Verstehen Sie diesen Unterschied? Das ist ganz wichtig. Kann sich nochmal verdeutlichen in der Situation, in der Arbeitssituation eines Barkeepers, der Cocktails mixt. Habe ich ausgesucht, weil es hier, sehen Sie es mal, ohne dass da jetzt das Gedächtnis, ohne dass ein Vorbegriff von Gedächtnis eine Rolle spielen würde. Für die Performance des Barkeepers ist es ganz, ganz entscheidend, dass eine große Menge von verschiedenen Arten von Zutaten vorhanden sind und von Instrumenten. Also verschiedene Getränke, Brände, Liköre, Fruchtsäfte, die Früchte selber, Zucker, Salz, dann Instrumente wie Löffel, Messer, Gabel, verschiedene Arten von Gläsern und so weiter, diese ganzen Sachen. Und das alles muss, damit das ordentlich funktioniert, auf eine ganz bestimmte, kontrollierte Weise angeordnet sein. Also es ist völlig unmöglich, irgendwie da professionell eine Bar zu führen, wenn das Klumpert irgendwo steht. Ne? Sondern das muss ganz genau sein nach ganz bestimmten, das könnte man den Speicher nennen. Ne? Damit hat er jetzt einen Speicher. Da sind die verschiedenen Sachen, mit denen er arbeitet, an den verschiedenen Adressen, würde man in der IT-Sprache sagen, gelagert. Und der Arbeitsspeicher, könnte man sich jetzt vorstellen, sind seine Hände. Ne? Seine Hände sind da, die Hände, Finger, die Beweglichkeit der Hände und Finger und des Körpers überhaupt, aber vor allem seiner Hände, das ist der Arbeitsspeicher. die Voraussetzungen dafür, wie viele von diesen Sachen er zugleich und in einer bestimmten Geschwindigkeit sozusagen handhaben kann. Ne? Es wird das alles zusammengenommen, es beginnt sozusagen, der eigentliche Mixfall greift er sich alles, macht ein paar Sachen und das ist wie das Ausrechnen. Deswegen ist es ja auch so, dass es schon seit geraumer Zeit, das ist nicht ein willkürlich gewähltes Beispiel, sondern seit geraumer Zeit gibt es ja auch sowas wie cocktailerzeugende Roboter. Ne? Da haben wir schon ein paar Mal so Ausstellungen gehabt im ich glaube, der Günter Friesinger hat solche Sachen organisiert, eine Zeit lang, einer, der bei uns am Institut gearbeitet hat, weil das eine naheliegende Analogie ist. Ne? Ja, haben Sie es ungefähr verstanden? Also die Sache mit dem Arbeitsspeicher, dass das auch eine Art von Gedächtnis ist, dieses Zusammenziehen können. Jetzt kann man aber durchaus noch auf eine zweite Art zwischen Speicher und Aktivität unterscheiden, die in einer gewissen Weise vielleicht sogar näher liegt und primitiver ist. Nämlich, dass der Speicher ja gar nicht als Speicher funktioniert, das hat jetzt was mit diesem Bus-System auch zu tun, dass der Speicher nicht als Speicher funktioniert, wenn es nicht eine dazu passende Funktion des Suchens gibt. Also zu dem Gedanken des Speichers gehört natürlich der Gedanke des Suchens. Also ich bin ja bisher davon ausgegangen, dass wir einen Speicher haben und einen Arbeitsspeicher. Und dann sind halt die Sachen im Arbeitsspeicher. Und diese Situation habe ich beschrieben. Mit diesem, wir müssen den Zweier, den Dreier und das Verständnis von Addition oder sowas, Multiplikation, das müssen wir alles zugleich haben. Aber wie kommt das da? Wie gibt sozusagen die Steuerungseinheit, wie sucht die da aus dem Speicher das aus, was in den Arbeitsspeicher geladen werden soll? Also zu dem ganzen Konzept von Speicher, Arbeitsspeicher, Speicherung, Aktivität, anders ausgedrückt, da gehört eigentlich fundamental der Begriff des Suchens dazu. Eine völlig klare Sache, die aber doch zu einer anspruchsvollen Frage werden kann, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Wenn man von einer Speicherarchitektur spricht, was ist eine Speicherarchitektur, sich fragt, dann hat man ja eigentlich immer schon Suchstrategien im Auge. Und umgekehrt kann man natürlich fragen, was Suchen überhaupt bedeutet und wie das Suchen mit einer Vorstellung von Raum zusammenhängt. Das ist jetzt der Punkt, wo diese Überlegungen am stärksten dann schon jetzt vorausweisen auf den Augustinus-Text. Da ist allerdings die Komplementarität nicht perfekt. Wir nehmen nicht an, dass alles, was wir suchen können, also generell gesehen ist sie nicht perfekt, die Komplementarität. Wir nehmen nicht an, normalerweise, dass alles, was wir suchen können, gespeichert worden sein muss. Wir suchen oft Dinge, die dorthin, wo sie schließlich gefunden werden können, gar nicht gesetzt oder gelegt worden sind, sondern die, wie wir sagen, dorthin geraten sind. Wir finden und suchen oft Dinge an Orten, wo sie niemand sozusagen eigentlich deponiert hat, wo sie halt hingeraten sind. Da lauern natürlich sehr interessante philosophische Fragen. Aber jetzt, wo wir von Suchen sprechen, das ist das, worauf ich jetzt aufmerksam machen möchte, da ist auch immer eine räumliche Struktur, eine Struktur möglicher Orte impliziert. Das gehört zusammen. Und zwar ist jetzt, wenn ich von Speicherarchitektur spreche, auch egal, ob es sich da um einen Computer handelt oder um einen gut sortierten Werkzeugkoffer oder um eine Bibliothek. Ich habe mir vorgenommen, ich lese Ihnen was vor. Aus einem sehr, sehr berühmten Text, wo der Witz darin besteht, dass einerseits alle diese Unterscheidungen und begrifflichen Strukturen berücksichtigt sind, wie Speicher, räumliche Struktur, Suchstrategie, Adresse, Inhalt. Und der Autor ist der Experte, der Mann, der das geschrieben hat, ist der Experte schlechthin auf dem Gebiet, dass aber andererseits alle diese Unterscheidungen in diesem Text auf eine sehr beunruhigende Weise unterlaufen und in Frage gestellt werden. Die Unterscheidung zwischen dem Dasein und dem Gespeichertsein oder die Unterscheidung zwischen der Adresse und dem Inhalt des Gespeicherten. Also wenn Sie gestatten, ein bisschen was. Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer unbegrenzten und vielleicht unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und die oberen Stockwerke sehen, ohne ein Ende. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. 20 Bücherregale, 5 breite Regale auf jeder Seite, verdecken alle Seiten außer zweien. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerks deckt, übertrifft nur ein wenig die Größe eines normalen Bibliothekars. Eine der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, denn eine andere Galerie, genau wie die erste, genau wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzig kleine Kabinette. In dem einen kann man im Stehen schlafen, in dem anderen seine Notdurft verrichten. Hier führt die spiralförmige Treppe vorbei, die sich abgrundtief senkt und sich weit empor erhebt. In dem Gang ist ein Spiegel, der den Schein getreulich verdoppelt. Die Menschen schließen gewöhnlich aus diesem Spiegel, dass die Bibliothek nicht unendlich ist. Wäre sie es in der Tat, wozu diese scheinhafte Verdoppelung? Ich gebe mich hier lieber dem träumerischen Gedanken hin, dass die geschliffenen Oberflächen das Unendliche darstellen und verheißen. Licht spenden ein paar kugelförmige Früchte, die den Namen Lampen tragen. Es gibt deren zwei in jedem Sechseck, seitlich angebracht. Das Licht, das sie aussenden, ist unzureichend, unaufhörlich. Wie alle Menschen der Bibliothek bin ich in meiner Jugend gereist. Ich habe die Fahrt nach einem Buch angetreten. Vielleicht nach dem Katalog aller Kataloge. Jetzt, da meine Augen kaum mehr entziffern können, was ich schreibe, bin ich im Begriff, nur ein paar Meilen von dem Sechseck, wo ich geboren ward, zu sterben. Lass ein kleines bisschen aus. Auf jede Wand, jeden Sechsecks, kommen 5 Regale. Jedes Regal fasst 32 Bücher gleichen Formats. Jedes Buch besteht aus 410 Seiten, jede Seite aus 40 Zeilen, jede Zeile aus etwa 80 Buchstaben von schwarzer Farbe. Buchstaben finden sich auch auf dem Rücken jeden Buches, doch bezeichnen diese Buchstaben nicht, deuten auch nicht im Voraus an, was die Seiten sagen werden. Ich weiß, dass dieser fehlende Zusammenhang zuweilen mysteriös angemutet hat. Bevor ich die Lösung, deren Entdeckung trotz ihrer tragischen Auswirkungen wohl die wichtigste Tatsache der Geschichte ist, in gedrängter Form wiedergebe, will ich ein paar Axiome ins Gedächtnis zurückrufen. Erstes Axiom: Die Bibliothek existiert ab eterno. An dieser Wahrheit kann kein denkender Verstand zweifeln. Der Mensch, der unvollkommene Bibliothekar, mag ein Werk des Zufalls oder böswilliger Demiurgen sein. Das Universum, so elegant ausgestattet mit Regalen, mit rätselhaften Bänden, mit unerschöpflichen Treppen für die Wandernden und mit Latrinen für den sesshaften Bibliothekar, kann nur Werk eines Gottes sein. Um die Kluft, die zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen liegt, zurecht zu ermessen, braucht man nur die zittrigen Zeichen, die meine hinfällige Hand auf den Einfand eines Buches krakelt, mit den organischen Lettern im Innern zu vergleichen. Gestochen, feingeschwungen, tiefschwarz, unnachahmlich, symmetrisch. Zweites Axiom: Die Zahl der orthografischen Symbole ist 25. Diese Feststellung ermöglichte es vor 300 Jahren, eine allgemeine Theorie der Bibliothek zu formulieren und das Problem, das keine Vermutung entschlüsselt hatte, befriedigend zu lösen. Die formlose und chaotische Beschaffenheit fast aller Bücher und so weiter und so weiter. Also, das habe ich vorgelesen, damit man eben Bibliothek sozusagen, der Speicher schlechthin, damit man wirklich sieht, dass sozusagen die Fantasie, die man an diese Vorstellung der Bibliothek oder des Universums als etwas Lesbaren knüpfen kann, sozusagen in ihrer Realisierung quasi unabweisbar mit einer sozusagen gar nicht relativierbaren Überzeugungskraft eine räumliche Architektur, ne? Sozusagen eine räumliche Architektur und die Auflösung dieser räumlichen Struktur voraussetzt. Wenn dieser Zusammenhang zwischen Suchen und Speicher oder Raumstruktur besteht, dann könnte auch vielleicht eine Analyse des Begriffes Suchen etwas über die Struktur eines Gedächtnisspeichers sagen. Na? Wenn das besteht, dann könnten Überlegungen über die über den Begriff des Suchens, was Suchen eigentlich ist, etwas über den Begriff des Speichers sagen, was darüber hinausgeht, dass das was ist, wo irgendwas herumliegt. Ne? Dass man sie dann, was soll das heißen, etwas zu greifen, was irgendwo herumliegt. Ne? Das ist eine große Verlockung für die Philosophie und das ist genau die Frage, das ist die Art von Fragestellung, die der sich Augustinus eben in diesem 10. Buch der Meditationes konfrontiert. Das Suchen ist die Sache, um die es im prinzipiell geht in den Confessiones. Es geht ihm um das Suchen Gottes, um die Art und Weise, wie er in eine Beziehung zu Gott treten kann. Und da wird für ihn relevant eben eine Untersuchung seiner kognitiven Kompetenzen insgesamt und insbesondere sozusagen des Gedächtnisses und was so ein Gedächtnis als Speicher eigentlich sein könnte. Und Sie werden dann, natürlich gibt es diese Beschreibung nicht von derselben Art, also so ausgeflippt wie die von Borges ist seine Beschreibung dieses Speichers nicht, aber es gibt durchaus Affinitäten. Also nächstes Mal machen wir dann mit diesem Augustinus-Text weiter. Habe ich mir dann noch irgendwas aufgeschrieben? Das war diese Voraussicht auf die verschiedenen Themen, und so weiter. Und im Übrigen treffen wir uns nächste Woche wieder.